Schöpfer. Heute möchte ich mich einem Thema widmen, das die Überschrift tragen kann: die Umwandlung militärischer Güter in zivile Produktion. Rüstungsgüter werden überall auf der Welt zur Absicherung von Herrschaft und Interessen genutzt. Sie tragen bei zu Kriegen, Hunger, Flucht und Tod. Rüstungsexport gilt in weiten Teilen der Gesellschaft als ethisch unvertretbar, ökonomisch kontraproduktiv. Er vertieft soziale Ungerechtigkeiten und trägt zur Eskalation von Konflikten bei. In Thüringen hat sich schon vor einigen Jahren ein Netzwerk Rüstungskonversion gegründet. Ich habe jetzt einen Vertreter vom Trägerkreis Rüstungskonversion gesprochen. Das Gespräch habe ich für die Sendung aufgezeichnet. Im Stadtgespräch informieren wir heute über den Trägerkreis Rüstungskonversion Jena und am Telefon begrüße ich dazu Herrn Nikolaus Huhn. Hallo, Herr Huhn.
Ja, hallo.
Schön, dass das geklappt hat. Herr Huhn, Trägerkreis Rüstungskonversion, das klingt recht kompliziert, hat aber zum Inhalt eigentlich die Tatsache, Rüstungsarbeit, Rüstungsforschung umzuwandeln in Friedensforschung, Friedensarbeit. Das ist so die grobe Erklärung erstmal dazu.
Genau,
ja. Was hat Sie
also
denn?
Beim Trägerkreis muss man zunächst mal, ist ja zunächst der Verdacht da, dass es da ein Trägerkreis ist. Mhm. Aber so träge sind wir, glaube ich, gar nicht, sondern dieser Trägerkreis trägt sozusagen diese Arbeit, die sich um die Rüstungskonversion, also um die Umwandlung von militärischer Produktion in zivile Produktion bemüht, indem er das sozusagen auf seine Fahnen geschrieben hat.
Was hat Sie denn bewogen, sich einen solchen Trägerkreis erstmal zu gründen und Sie selbst sich diesem Trägerkreis anzuschließen?
Ja, also ich bin Gebäudeenergieberater hier in Thüringen und wir hatten 10-jähriges Vereinsjubiläum von unserem Berufsverein Energieberater des Handwerks. Und da waren wir bei Zeiss, nicht Zeiss, bei Jen Optik damals zu Gast gewesen und gesagt, wir machen eine Exkursion, wir gucken uns Wärmebildkameras an bei Jen Optik. Und der Abteilungsleiter sagte uns damals, ja, meine Herren, war keine Dame dabei, meine Herren, das so unter uns gesagt, ist natürlich so, Wärmebildkameras kann man auch für die Gebäudediagnostik verwenden, um zu sehen, wo zu viel Wärme aus dem Gebäude entweicht. Aber wenn wir das nicht auch im Rüstungsbereich verkaufen würden, wäre diese Abteilung hier nicht wirtschaftlich. Da wären wir in roten Zahlen. Da wurde ich ein bisschen hellhörig, dachte ich, aha, gucke da. Also wir sind natürlich dahin gefahren, weil wir uns für Wärmebildkameras, Thermografiekameras interessiert haben und einen lokalen Anbieter mal kennenlernen wollten. Und da wurde ich so ein bisschen hellhörig, man war sich allgemein einig, dass das ganz in Ordnung ist. Und ich dachte, nee, eigentlich möchte ich nicht, dass hier Rüstungsgüter hergestellt werden. Und dadurch kamen dann so verschiedene Kontakte zustande. Und ich glaube, mein Gedächtnis ist nicht so sehr gut, aber ich glaube, ich habe diesen Kreis gar nicht mitgegründet, sondern ich bin, glaube ich, nach einem Jahr dazugestoßen. Also ich kannte Leute, die sich in die Richtung beschäftigen. Wolfgang Geffe und, oh Gott, ja, komme ich auch nicht auf den Namen von dem, der damals dabei war noch. Das war für mich so der Anknüpfungspunkt. Ich komme selber so ein bisschen aus der antimilitaristischen Bewegung und habe gedacht, na gut, wenn es vor der eigenen Haustür was zu kehren gibt, dann fangen wir doch mal hier an.
Das ist natürlich erstmal ein wichtiger Schritt und wahrscheinlich, je tiefer man eindringt, sind die Schreckmomente größer, weil man gar nicht ahnt, wie viel Rüstung hier in Thüringen auch produziert wird.
Das muss ich leider kann ich nicht ganz so bestätigen. Also natürlich, es gibt hier Rüstungsbetriebe in Thüringen und wir haben die auch inzwischen ganz gut recherchiert und auch sind gut nachvollziehbar. Aber nicht jeder Betrieb, der mal drei Schrauben für einen Panzer herstellt und verkauft, ist deswegen komplett ein Rüstungsbetrieb. Es gibt also Leute, die zum Teil, Betriebe, die nur zum Teil in dem Bereich arbeiten. Und insgesamt ist Thüringen im bundesweiten Vergleich schon eines der kleineren Lichter, muss man fairerweise so sagen. Unser Haupt- und liebster Gegner oder Gegenüber ist Jen Optik, ne, von der Größenordnung her der Rüstungsgüter, die da produziert und exportiert werden auch.
So, nun ist eine der spannenden Fragen, die also auch zum Totschlagargument wird, Rüstungsproduktion schafft auch Arbeitsplätze. Ja. Wie kriegt man da denn die Kurve?
Rüstung und Arbeitsplätze. Ja. Natürlich ist es schön zu theoretisieren, zu sagen, wir sollen also keine Rüstung bauen, dann gucken Sie mal bei den Leuten in die Augen, die in dem Bereich nur zufällig als Ingenieur was gefunden haben, ihr Häuschen abzahlen und die ganze Familienexistenz daran hängt, ist nicht so ohne. Das ist eine Abwägung. Ja. Es ist zum Glück so, dass zwar Deutschland, glaube ich, der dritt- oder viertgrößte Rüstungsexporteur der Welt ist. Aber anteilig am Gesamtbruttosozialprodukt ist der Rüstungssektor relativ klein. Also volkswirtschaftlich würden wir das verkraften, behaupte ich. Ohne Volkswirt zu sein, würden wir das verkraften, auf die Rüstungsproduktion zu verzichten.
Die Anzahl der Arbeitsplätze ist ja auch nicht allzu hoch, ne? Die wird immer geschätzt von 40.000 bis 80.000.
Ja, aber erklären Sie das mal jedem Einzelnen von denen. Das ist schwer vermittelbar, das kann ich schon nachvollziehen. Aber rein volkswirtschaftlich wäre das verkraftbar, wenn man sagt, nein, wir wollen, wie andere Länder vielleicht auch, wir wollen in dem Bereich unser Geld nicht verdienen. Das würde uns nach meiner Einschätzung wirtschaftlich nicht ins Mittelalter zurück befördern. Das wären sicher Einbußen für Einzelne, es gäbe Umstellungen. Und man muss natürlich fairerweise auch sagen, Rüstungskonversion ist leicht gesagt in einer Zeit, wo es wenig Kochtöpfe und wenig Spatenköpfe gibt. Ja, also das ist ein schönes Beispiel, Kochtöpfe statt Panzer und solche Sachen. Andererseits sind wir in einer Gesellschaft, die ja ohnehin schon viel zu viel Güter hat, aus meiner Sicht. Ja, und da ist es auch nicht so leicht, dann zu sagen, ja, jetzt macht halt nicht so viel Panzer, es werden doch, was weiß ich, Fahrradschlösser, Fahrräder und andere tolle Sachen gebraucht, da baut doch lieber sowas. So einfach ist es nicht in der Überflussgesellschaft, ja, mit dieser Konversion.
Das ist schon ganz klar. Wir haben aber in der Zwischenzeit so viele Waffen, um die Welt fast mehrfach zu zerstören, aber wir haben nur wenig Mittel, um sie zu erhalten. Wir schauen nach Australien und sehen, wie die Leute hilflos den Waldbränden zuschauen. Wir brauchen nur zu schauen, wenn ein Wirbelsturm kommt, ein Tsunami, da stehen die Leute hilflos da und haben keine Mittel.
Ich habe es jetzt genötigt, das zu sagen, was ich eigentlich sagen müsste. Das ist vollkommen richtig, das sehe ich auch so. Ich wollte nur sagen, dass es die Konversion, ja, natürlich ist eine Frage, ob man sich unter Druck setzen lässt als Bundesregierung und sagt, oh ja, die Verbündeten wollen, dass wir jetzt doch 2% des Bruttoinlandsprodukts für Rüstung ausgeben oder des Bundeshaushalts, ich weiß gar nicht genau, also unseren Rüstungsausgaben mindestens verdoppeln oder mehr als verdoppeln. Und dann macht man das halt auch, weil man also bündnistreu sein möchte oder ob man sagt, nee Leute, es gibt andere Schwerpunkte und es gibt am Waldbrand ist eine Front, wo wir durchaus auch schweres Gerät einsetzen könnten, was also sinnvoller angewandt ist, keine Frage, bin ich sehr dabei.
Herr Huhn, jetzt frage ich eine Frage, wenn Sie die nicht beantworten können, wird sie rausgeschnitten. Die Frage Bündnispartner. Die USA haben alle möglichen Verträge aufgekündigt, Atomwaffensperrvertrag und so weiter, haben alles aufgekündigt. Ist das eigentlich noch im Sinne des Völkerrechts oder überhaupt des Rechts ein Partner, der in der NATO da eine Rolle spielen darf? Das ist doch nicht mehr der Partner, der damals die ganzen Sachen mit unterschrieben hat, da ist doch jetzt völlig anders.
Das ist ein bisschen wie in mancher Ehe, ne, wo man sagt, ja, also den habe ich eigentlich nicht geheiratet, der war irgendwie damals so viel netter.
Ja, genau.
Also irgendwie in dieser Richtung entwickelt sich das, das ist wohl wahr. Und es wird möglicherweise auch mal darauf rauslaufen, dass sich distanziert von der NATO. Also so wie das im Moment geschieht, also wie auch die zumindest der Geist des 2+2-Vertrages fröhlich in Wind geblasen wird, dass man also die NATO sich nicht weiter in Richtung Osten vorbewegt, das wird möglicherweise zu einem Zerwürfnis führen, aber das wäre für mich zu viel der Ehre, mich da kompetent zu äußern. Da müssen wir irgendeinen Völkerkundler oder einen Politikwissenschaftler dazu fragen.
Ja gut, es hätte ja sein können, dass Sie das im Trägerkreis mal diskutiert haben. Oder
ja,
dass das
nein, wir sind da durchaus NATO-skeptisch. Und ich denke, das ist auch, also ich habe 89 ein Jahr lang in Russland gearbeitet und habe da in Moskau in der Zimmerei und habe dort einen jungen Mann kennengelernt aus der Westdeutschen Botschaft, der ist jetzt Botschafter bei der NATO in Brüssel. Der hat diesen Atomwaffensperrvertrag mit Iran ausgehandelt und ist auch jetzt am Zähneknirschen, dass ihm das einfach so von seinem großen Verbündeten, gut, ich weiß nicht genau, wie es in ihm aussieht, aber das ist sozusagen sein Lebenswerk, um vernünftige diplomatische Außenpolitik zu machen, anstatt immer gleich mit der Faust oder mit dem Säbelrasseln zu drohen. Da denke ich, dass es in der NATO auch besonnene Leute gibt. Und da kann ich nur hoffen, dass man irgendwann dann den USA sagt, wir spielen nicht mehr mit euch, ne?